und sie gehen nach Kapernaum hinein zum ersten Mal. Jesus und Simon und Andreas und Johannes und Jakobus. Ganz neu, diese Mannschaft, alles zum ersten Mal. Ihr kennt das wahrscheinlich, wenn man ankommt in einem Urlaubsort, in dem man zum ersten Mal ist und sich diesen Ort so nach und nach erobert. Erstmal die Unterkunft, gepäcklos werden, gucken, wo alles ist und dann die ersten Rundgänge. Wo finde ich was? Wo bekomme ich was Schönes zum Essen? Wie sind die Wege? Wo geht's in die Berge oder zum Strand oder wo auch immer hin? Erste Begegnungen im Ort, viele Möglichkeiten, Zeit, Freiheit auszuwählen, was, wann und wie. Ich mag diese Anfangszeiten, wo alles so offen ist, so vielversprechend. Oder wenn zwei sich kennenlernen und merken, dass sie zusammengehören und trotzdem erst so einen ganz schmalen Streifen von sich kennen. Und dann diese unglaublich intensive Zeit, viel voneinander kennenzulernen, sich gegenseitig zu freuen an den Schätzen, die da zum Vorschein kommen. Eine bezaubernde Zeit. So empfinde ich die Atmosphäre am Anfang des frühesten Evangeliums. Alles zum ersten Mal, neues Land, unendliche Möglichkeiten tauchen auf, alles ist neu, alles ist aufregend. Man hat diese Zeit auch der galiläische Frühling genannt. Wir sind in der Serie Anfang des Evangeliums, im vierten Teil, unter der Überschrift Entbindung. Jesus hat sich eine kleine Mannschaft zusammengestellt, davon haben wir das letzte Mal gehört und jetzt kann es losgehen. Was genau kann losgehen? Markus sagt, ich zeig's euch, kommt einfach mit für einen Tag in Kapernaum sehen, hören, miterleben. Der erste Tag, den er berichtet von Jesus, aber auch so ein typischer Tag. Wenn ihr da mitkommt, dann habt ihr einiges mitbekommen von dem, was er sagt, von dem, was er tut, von dem, was er auslöst bei den Leuten. Dann versteht ihr, wozu er gekommen ist und wieso nüchterne, erwachsene Männer und Frauen alles stehen und liegen lassen, um sich ihm anzuschließen. Ein Tag in Kapernaum. Da passiert natürlich viel mehr, als in eine Predigt passt. Heute also nur der Vormittag. Das nächste Mal kommt dann der Nachmittag dran. Und sie gehen nach Kapernaum hinein. Sie, das sind Jesus und Simon und Andreas und Johannes und Jakobus, die kennen sich gerade mal einen Tag. Also die anderen untereinander zum Teil schon länger, aber Jesus und sie kennen sich einen Tag. Und sie gehen nach Kapernaum hinein. Kapernaum ist naheliegend, weil es naheliegt. Und weil Simon und Andreas dort wohnen. Und sogleich ging er am Sabbat in die Synagoge und lehrte. Der Gottesdienst in der Synagoge, der läuft wie immer und gar nicht mal so unvertraut, weil die christlichen Gottesdienste sich da eng daran angelehnt haben. Also der läuft wie immer, höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Das Bekenntnis, gemeinsam gesprochen. Dann das Gebet der 18 Bitten. Dann wird ein Abschnitt aus der Schrift vorgelesen. Das klingt ziemlich altertümlich und schwer verständlich, weil das ist diese Sprache, wie sie früher gesprochen haben, in Hebräisch. Das verstehen viele gar nicht mehr so richtig. Deshalb wird es nochmal wiederholt, wie man heute spricht, in modernes Aramäisch übertragen. Und je nachdem, wer das macht, die meisten haben das so aus dem Hut heraus gemacht, klingt das mehr nach Hoffnung für alle oder mehr nach Volksbibel. Und dann die Predigt. Einer steht auf und bringt eine Auslegung. Manchmal fordert der Synagogenvorsteher auch jemanden auf, gerade wenn jemand von außerhalb zu Gast ist. Das ist in Kapernaum allerdings nicht so oft der Fall. Aber heute ist einer da. Einer aus Nazareth, naja, über dem Berg, das Dorf. Handwerker in der Baufirma von seinem Vater, mal sehen, beziehungsweise mal hören. Würden wir jetzt auch gerne hören, noch lieber wahrscheinlich sehen, wie er so aussah. Aber was genau Jesus sagt, das hören wir jetzt nicht. Ist auch nicht nötig. Markus hat seine Botschaft vorher so kurz skizziert und das überspringt er jetzt. Er dreht die Kamera und zeigt aufs Publikum, wie die reagieren. Köpfe nach vorn gestreckt. Einige haben den Mund offen stehen. Hinten schaut einer unruhig mit dem Fuß. Einer hat sich auf die Lippe gebissen, ohne es zu merken. Einer schnauft vernehmlich. Wenn man das auf ein Wort bringen wollte, diese Reaktionen entsetzen. Die sind von der Rolle. Die sind außer sich. Vers 22, Markus 1, Vers 22. Und sie waren außer sich über seine Lehre, denn er lehrte sie wie einer, der Vollmacht hat und nicht wie die Schriftgelehrten. Es ist nicht mal das, was er sagt. Er sagt, die Zeit ist reif, das Reich Gottes ist nahe gekommen, kehrt um. Ich habe gute Nachrichten für euch, auf die ihr euch verlassen könnt. Das haben sie so ähnlich schon gehört. Aber anders, sie haben es anders gehört. Denn er lehrte sie wie einer, der Vollmacht hat und nicht wie die Schriftgelehrten. Wie einer, der Vollmacht hat. Die sonst hier reden, die legen die alten Texte aus. Die erklären etwas, die wägen die Bedeutungen ab. Kann man das so verstehen? Kann man das so verstehen? Die sagen auch, wie man das im Leben beachten kann. Manche von ihnen sagen das eher langweilig, andere sagen es eindringlich. Aber sie reden darüber. Sie reden nicht aus einer eigenen Autorität. Sie geben Überlieferungen weiter, wie Gott damals geredet hat, damals am Sinai zu Mose. Und dieser Handwerker aus Nazareth, der spricht anders, der spricht ganz anders. Der redet aus einer eigenen Autorität, als käme er gerade eben von Gott persönlich, der ihn nach Kapernaum geschickt hat, als hätte er wie Mose höchstpersönlich mit Gott gesprochen. Als hätte sich der Himmel über ihn geöffnet und die Stimme Gottes wäre unmittelbar an ihn gegangen, wenn er das so sagt, du bist Gottes Kind, das er liebt. Als wäre er selber diese Stimme. Fast als stünden wir selber direkt vor Gott. Faszinierend einerseits, sowas zu erleben. Andererseits, darf man das? Darf man so reden? Nein, das darf man nicht. Aber darf der das? Ja, woher nimmt er sich die Freiheit? Wer gibt ihm das Recht, so zu reden? Die Leute sind fasziniert, die sind entsetzt, die sind fassungslos, die sind irritiert. Aber sie kommen nicht in Ruhe dazu, drüber nachzudenken. Da vorne bei der Tür, wo Jesus sitzt, der lehrt, der sitzt, die anderen stehen, das war damals umgekehrt als heute. Und da vorne, wo er sitzt, da ist ein Tumult losgebrochen. Da steht einer ganz nah vor ihm und schreit, Vers 23, und sogleich war in ihrer Synagoge ein Mensch in einem unreinen Geist gefangen und er schrie auf. Wenn Gott nahe kommt, dann geht nicht immer alles ruhig zu und gesittet. Da kommen Dinge in Bewegung. Das heißt, ein Ding ist das in dem Fall nicht. Das ist hier einer, der im Gottesdienst schreit. Ein Mensch. Das ist das Erste, was Markus von ihm sagt. Ein Mensch. Eins von diesen eigenartigen, wunderbaren Wesen, die Gott speziell geschaffen hat. Als Gegenüber für sich. Die er ganz besonders in sein Herz geschlossen hat. Ein Mensch. Nun aber ein Mensch in einem unreinen Geist. Da ist etwas wie außenrum um ihn, der ist in einem unreinen Geist, steht hier, etwas, was nicht zu diesem Menschen gehört. Wie eine unsichtbare Mauer, die ihn einschließt, die ihn abschließt von den anderen, die ihn Dinge sagen lässt, die ihn Dinge tun lässt, die er eigentlich nicht will, bei denen er das Gefühl hat, das bin nicht ich. Aber ich kann nicht anders. Das ist ein Zwang, anders zu fühlen, anders zu denken, anders zu reden, anders zu handeln, als er selber will. Und die furchtbare Angst, die das in ihm auslöst. Er ist gefangen, wie einer, der seine Gefängniszelle immer mit sich rumträgt und sie nicht abschütteln kann, als wäre er ferngesteuert manchmal. Wie jetzt eben, als es mit ihm nach vorne geht. und durch ihn schreit: Was haben wir mit dir zu schaffen, Jesus Nazarener? Bist du gekommen, um uns fertig zu machen? Ich weiß, wer du bist, der Heilige Gottes. Er sagt ihm: Ich weiß, wer du bist, ich kenne dich. Das klingt bedrohlich. Vielleicht hat er das schon öfter mal gemacht und die anderen halten schon immer Abstand zu ihm. Vielleicht passiert es auch gerade zum ersten Mal. Stimmt übrigens alles, was diese Stimme schreit. Jesus hat mit ihnen zu schaffen, das stimmt. Er ist in der Tat gekommen, um solche Mächte, die Menschen fangen und zwingen, auszuschalten. Und er ist der Heilige Gottes. Das stimmt alles. Und dann eine dieser kurzen Pausen. Was wird er tun? Wir lesen es. Und Jesus fuhr ihn an und sprach: Sei gebunden und geh heraus aus ihm. Also Kurzfassung, raus hier. Jesus diskutiert nicht, er wird aggressiv. Nicht gegen diesen Menschen, sondern gegen diesen unsauberen Geist, der diesen Menschen umhüllt, der ihn zwingt, der ihn benutzt und einschließt. Er macht kurzen Prozess, Urteil, Rausschmiss. Sei gebunden oder verstumme, das Wort heißt beides. Der hat diesen geplagten Menschen gebunden, dieser Geist, der hat ihn eingeschlossen und der wird jetzt selber gebunden, der wird jetzt selber handlungsunfähig gemacht und abgeführt. Vers 26, und der unreine Geist zerrte ihn und schreiend, einen großen Schrei ging er heraus aus ihm. Jesus kämpft um diesen Menschen. Das hatte Markus ja gleich zu Anfang gesagt. Ein Mensch, vergesst das nicht, sagt er uns. In diesem Gefängnis, in dieser furchtbaren, kalten, starren Hülle, die so abschreckend ist, da steckt ein Mensch. Auch wenn er im Moment nach außen furchtbar schwierig und verstörend erscheint. Ein Mensch, der zur Freiheit bestimmt ist. Ein Mensch, den Gott geschaffen hat. Ein Mensch, den Gott liebt. Und der kommt jetzt zum Vorschein. Wieder zum Vorschein. Wobei das, was da passiert, das sieht erstmal dramatisch aus. Die Besatzung, die zerrt an ihm, die schreit herum, lauter als vorher. Könnte man auch wieder sagen: Mensch Jesus, was hast du jetzt wieder angerichtet? Guck dir das doch mal an. Der hatte sich vielleicht gerade halbwegs arrangiert, hat das irgendwie hingekriegt. Und jetzt hast du alles aufgerührt, jetzt geht es ihm schlimmer als vorneweg. Hättest du es mal gelassen, hättest du mal nicht rangerührt, hast du für sowas überhaupt eine Ausbildung? Aber es ist nur ein letztes Aufbäumen, was da passiert. So wie ein Kind, das nochmal zornig aufstampft, bevor es sich trollt. Und dann ist es auch vorbei. Die unsichtbare Mauer ist weg, die ihn umgeben hat. Er ist jetzt frei. Eine Entbindung. Er ist wieder Mensch, er ist nicht mehr unter Zwang, er ist nicht mehr ferngesteuert. Er ist wieder er selbst und sein eigener Herr. Das Reich Gottes ist nahe gekommen. Da akzeptiert das Jesus einfach nicht, dass ein Mensch in so einer massiven Weise die Freiheit genommen ist. Dass ein Mensch per Zwang einem anderen gehört. Das verträgt sich nicht mit der Herrschaft Gottes. Und die Leute, die eben noch gefragt haben, darf der das, darf der so reden, als ob er von Gott persönlich käme, hat er dazu eine Vollmacht, eine Berechtigung. Die merken, der hat tatsächlich eine Vollmacht. Der sagt diesem Zwangsgeist einmal raus hier und der geht, der muss gehorchen. Kein Primborium, keine Formeln, keine Beschwörungen und kein Murmeln und keine dramatischen Gebetsrufe, nur ein kurzer Befehl und der verschwindet. Ein kurzer Befehl, als ob dieser Handwerker aus Nazareth das Sagen hätte. Wieder diese Vollmacht. Und wieder interessiert sich Markus für die Reaktion der Leute. Vers 27, und sie entsetzten sich alle, sodass sie miteinander diskutierten und sagten: Was ist das? Eine neue Lehre mit Vollmacht? Und den unreinen Geistern gebietet er und sie gehorchen ihm. Die braven Leute von Kapernaum, die sind nicht etwa begeistert, weil hier ein Mensch wieder Mensch geworden ist. Die sind von der Rolle, denen ist der Schreck in die Glieder gefahren. Die wissen nicht, was sollen sie von all dem halten. Die letzte Szene, die wir sehen, die Leute stehen zusammen in kleinen Grüppchen und diskutieren. Es gibt ja so Situationen, wenn irgendwas passiert ist, dann ist es plötzlich keine Frage, einen Fremden anzusprechen. da reden plötzlich alle miteinander. Wildfremde Leute sind im intensiven Gespräch und das ist ganz natürlich, weil sie etwas verbindet, was sie miteinander erlebt haben, etwas Ungewöhnliches, etwas Großes. Und Markus lässt uns mithören, was die Leute da reden in ihren Grüppchen. Und wir hören Verwirrung. Was ist das? Die können das nicht einordnen. Es ist neu, was der sagt, wie er es sagt, und was neu ist, ist verdächtig. Meistens falsch, so denken viele. Andererseits, so einfach lässt es sich nicht vom Tisch wischen, weil es funktioniert. Mit einem kurzen Befehl hat er aus diesem armen Kerl wieder einen Menschen gemacht. Vielleicht hatten die Rabbiner das schon öfter versucht, ihm zu helfen, ihn zu befreien, und es hat nicht geklappt, wissen wir nicht. Und jetzt kommt dieser Zimmermann von überm Berg und schafft das mit einem Satz. Das passt alles nicht zusammen. Das bringt ihnen ihr Weltbild durcheinander. Ein Strudel von Fragen, die sie jetzt laut durcheinander debattieren. Markus lässt sie diskutieren und zeigt uns als letztes sozusagen eine Galiläa nochmal aus der Vogelperspektive, eine Luftaufnahme. Vers 28, und die Kunde von ihm ging sogleich hinaus überall in die ganze Umgebung Galiläas. So als wenn von Kapernaum ausgehend, Kapernaum, ein leuchtender Punkt, ein Ort nach dem anderen aufleuchtet. Und so zieht das seine Wellen nach außen. Jetzt ist auch in diesem Dorf einer gewesen, der die Sache mit dem Zimmermann aus Nazareth weiter erzählt hat. Und jetzt hier und der nächste Ring breitet sich so wellenförmig aus. Und das geht ziemlich schnell. Aber das ist schon ein Vorgriff. Wir sind ja in diesem Tag in Kapernaum, der jetzt so gegen Mittag geht. Für heute verabschieden wir uns aus Kapernaum. Apropos heute, was machen wir heute mit dieser Geschichte? Es ist ja nicht nur eine von vielen, die wir von Jesus überliefert haben. Es ist hier im Markus-Evangelium die erste. Es ist das erste, was Jesus tut. Das erste Mal, dass er einem Menschen hilft. Das erste Wunder, das er tut. Und ausgerechnet das eine Geschichte von einem Besessenen. Was mit Geistern? Eine Austreibung, ein Exorzismus. Die haben im Moment gerade gar keine gute Presse. Das ist peinlich. Wenn man irgendwas davon liest, dann sind das immer furchtbare Leute, die jemanden damit noch den Rest geben und ihn davon abhalten, sich vernünftig behandeln zu lassen. Das ist immer irgendwie was ganz Furchtbares. Irgendwie peinlich. Das ist ja so der Nachteil oder der Vorteil einer Predigtserie. Da hat man dann Texte auf dem Tisch, die man sich sonst nicht ausgesucht hätte, die sonst vielleicht, die auch von den Predigtordnungen übergangen werden. Und muss gucken, was mache ich jetzt damit? Also gerade am Anfang, der zeigt, wo es lang geht. Das hat ja was Programmatisches. Wie startet jemand? Da kommt das, was dann sich durchzieht, was wichtig ist. Im Matthäus-Evangelium ist das anders. Da führt Jesus sich ein mit einer langen Rede, mit der Bergpredigt. Das ist doch eher was. Warum macht Markus hier sowas mit uns? Das lässt sich schon erklären. Matthäus, der schreibt mehr für Juden. Markus, der schreibt mehr für Nichtjuden, für Römer, für Griechen und was es sonst noch so gibt. Und bei denen ist das, worum es hier geht, ein Thema. Da ist das gerade ein heißes Thema. Sich ausgeliefert fühlen. Mächten ausgeliefert zu sein, die einem schaden wollen. Die hatten nicht, wie die Juden, das Grundgefühl einer guten Schöpfung. Wir haben das vorhin gehört, wie Gisela das vorgelesen hat aus dem Psalm 104. Es ist alles gut geschaffen, es ist alles in einer guten Ordnung und früh geht die Sonne auf und dann arbeiten wir, dann geht die Sonne unter und Gott gibt uns was fürs Herz zum Stärken und was zum Erfreuen, den Wein und Öl fürs Gesicht, dass wir glänzen. Alles schick gemacht, weil er uns Gutes will, weil eine gute Macht hinter allem steht. Da kann so ein Vertrauen in die Welt sein, in die anderen. Bei den Nichtjuden war das vielfach anders. Die hatten ein anderes Grundgefühl. Wenn die nachts in den Himmel geguckt haben und die Sterne gesehen haben, dann hatten die nicht so romantische Gefühle, wie schön das aussieht. Die haben auch eine Gänsehaut gekriegt, aber wegen was anderem, aus Angst. Die Sterne, das waren für sie von Dämonen besetzte Stahlkugeln, die da oben rumpfeifen, um die Menschen abzuschneiden von den guten, bergenden Mächten dahinter. Die hatten ein Lebensgefühl, wir können gegen diese Bedrohungen nichts machen, gegen diese Mächte. Wir sind ohnmächtig und daraus folgend dann Angst, Selbstmitleid, was auch immer passiert, wenn man sich so völlig ausgeliefert und ohnmächtig fühlt. Das habe ich mir jetzt nicht ausgedacht, weil es gerade gut passt. Das ist Ergebnis historischer Forschung, dieses Grundgefühl in der Welt um Israel herum, dieses Lebensgefühl von fremden Mächten bestimmt zu sein und kaum was dagegen tun zu können. Das war eine ganz zentrale Lebensfrage, wie können wir trotzdem leben, wie können wir damit zurechtkommen, dass die uns nicht fertig machen. Und solchen Menschen nun, an die richtet sich Markus. Und denen sagt er, ihr denkt es so, ihr fühlt es so, dass ihr dem hilflos ausgeliefert seid, das seid ihr aber nicht. Ich erzähle euch jetzt von einem, der hat die Kraft, solche Mächte einfach rauszuwerfen. Der ist stärker als diese Mächte, vor denen ihr euch fürchtet, die euch binden, die euch zwingen, die euch in Angst versetzen. Der ist stärker. Ihr könnt davon frei werden. Ihr könnt entbunden werden davon. Ihr könnt wieder ihr selbst werden. Tief durchatmen, frei von diesem Zwang, frei von diesen ständigen Ängsten. Der, von dem ich euch hier erzähle, der kann euch davon befreien. So wie er diesen Mann gleich als erstes in dem, was er öffentlich getan hat, befreit hat. Gottes neue Welt atmet Freiheit. Freiheit von allen solchen Dämonen. Also Markus bringt eine Gewichtung, eine Auslegung der Freudenbotschaft auf eine zentrale Lebensfrage der Leute, für die er schreibt. Und damit rückt uns das schon näher. Auch wenn die meisten von uns vielleicht vermutlich in ihrem Leben lang keinen Menschen mit einer so buchstäblichen Besessenheit begegnen, das sind seltene Extremfälle von einer Persönlichkeitszerstörung, die massivste Weise, wie ein Mensch vielleicht gebunden sein kann, gezwungen, in sich zerrissen. Kaum noch ein Mensch nach außen. Wenn Jesus selbst diese massivste Unfreiheit auflösen kann, dann kann er das erst recht bei allen weniger intensiven Dingen, die auch binden, die auch ohnmächtig machen. Ob das Süchte sind, ob das familiäre Probleme sind oder eine Überforderung im Lebensablauf. Was es alles an schwierigen Dingen gibt, die den Eindruck erwecken, ich komme nicht dagegen an. Und Markus lässt uns gleich zu Anfang wissen, dafür ist er da. Und dem ist er gewachsen. Das ist das Erste, was ihr von Jesus wissen müsst. Ein zweites, was auch manchmal vielleicht erst überraschend sein kann. Wenn Jesus leibhaftig auftaucht und mit ihm die Nähe Gottes. Man hört ja gerade so von jüngeren Leuten manchmal so, oh, das hätte ich gerne mal miterlebt, da wäre ich gerne mal dabei gewesen und wie toll. Und dann wüsste ich auch so richtig und müsste nicht hin und her überlegen und dann wäre alles klar. Aber wenn Jesus leibhaftig auftaucht und die Nähe Gottes mit ihm, dann kommt nicht auf Anhieb gleich die große Klarheit. Dann sind nicht gleich alle Fragen gelöst. Es kann sein, dass es erstmal eine Verwirrung auslöst. Es kann sein, dass dadurch erstmal Fragen kommen. So wie die Leute in Kapernaum. Wer ist das jetzt? Was soll das? Wofür das hin? Darf der das? Aber auf der anderen Seite, kann er das? Wie passt das alles zusammen? Kann sein, dass Dinge, die wir gelernt haben, dann plötzlich nicht mehr zusammenpassen. Weil sich ein lebendiger Gott nicht immer an die Regeln hält, von denen wir denken, dass er sich dran halten sollte. Und so eine Verwirrung, wenn wir so eine Verwirrung erleben in wichtigen Dingen, das ist unangenehm. Das will man gerne wieder weghaben. Aber die kann wichtig sein, die kann heilvoll sein. Wenn wir irgendwo festgefahren sind, dann kommen wir von dort aus oft nicht auf einem direkten Weg zu einer neuen Einsicht, zu einer neuen Klarheit. Oft braucht es dazwischen so eine Verwirrung, um wieder offen zu werden, um aus so einer Erstarrung rauszukommen, um wieder neu ins Fragen zu kommen. Also wenn jemand verwirrt und durcheinander ist und im Moment überhaupt nicht sieht, wo es weitergeht, kann durchaus sein, dass der Auslöser Jesus ist. Und diese Verwirrung, in der kann er sich neu sortieren. Daraus kann eine neue Klarheit wachsen. Etwas Neues, Kraftvolles. Auch wenn man sich das in dieser Talsohle der Verwirrung überhaupt nicht vorstellen kann. Und das dauert auch seine Zeit. Eine neue mit Lehre, mit Vollmacht, haben die Leute gefragt. Kann das denn sein? Ja, es kann sein. Es ist es tatsächlich. Aber die haben erstmal gebraucht, um das zueinander zu bekommen. Also gerade wenn es unübersichtlich ist, kann ein Zeichen sein, dass Jesus nahe ist, dass er drin ist, dass er vor der Tür steht. Auf jeden Fall ist er in Rufweite. Was nicht heißt, dass die Unklarheit dann sofort weicht. Er hat den Leuten in Kapernaum ihre Zeit gelassen, die sie gebraucht haben. Er hat ihnen die Freiheit gelassen, sich auf ihn einzulassen oder auch nicht. Und uns lässt er diese Freiheit auch. Es ist eine offene Geschichte, die Markus erzählt, eine Geschichte, die weitergeht. Kommt der Nachmittag, es kommt ein weiterer Tag und da folgen noch weitere. Bis hin zu den Tagen, die für uns keine Vergangenheit mehr sind. Die Gegenwart sind und Gegenwart werden, heute und morgen und in Zukunft. Tage, in denen wir eingeladen sind, selber mitzukommen, mit ihm. Nicht mehr nur als Zuschauer, als Zuhörer, im Nachdenken, wie das wohl damals war, sondern als Mitspieler heute. Sicherlich anders als diese vier in Kapernaum, weniger neu für uns, aber nicht weniger real und nicht weniger kraftvoll und nicht weniger befreiend, wie es halt so ist, wenn wir in die Nähe Gottes geraten. Wir dürfen dabei sein. Amen.